Hallo, liebe Popkultur-Beichtstuhl-Freunde. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Episode unseres kleinen, feinen Podcasts. Gleich, wie ihr es wahrscheinlich schon aus der Episodenbeschreibung gesehen habt, heute mit einem Gast wieder mal. Wir freuen uns sehr. Nichtsdestotrotz, sehr unhöflich, aber trotzdem begrüße ich vorher meine beiden Mithosts, nämlich den lieben Marco und den lieben Anti. Servus, Jungs.
Hallo, hallo. Es ist schwierig, das Hochdeutsch alles. Schauen wir, wie wir es schaffen.
Ja, dann frag mal mich mit meinem außerfallenen Maul.
War das von mir jetzt schon Hochdeutsch? Ich weiß es nicht.
Ja, ich habe aufgepasst. Ziemlich. Hat schon ziemlich. Ja,
perfekt. Passt. Super. Denn, wie ihr schon ahnen könnt, unser heutiger Gast kommt aus unserem Lieblingsnachbarland, aus Deutschland. Und ist auch unser erster Gast mit einem eigenen Wikipedia-Eintrag. Und ich freue mich, dass wir heute ein Urgestein der Gaming-Industrie bei uns haben, nämlich den lieben Jörg Langer. Hallo Jörg.
Hallo, ich würde es gerne entweder auf Schwäbisch losbabbeln oder euch so in einem gezierten Hamburger Hochdeutsch konfrontieren. Aber also so Süddeutschland ist, glaube ich, nicht so weit entfernt von Österreich, dass man sich da nicht verstehen kann. Aber ja, schön, dass ich da sein darf. Hallo an euch, hallo an eure Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich möchte mal gleich protestieren, weil ich sehe mich nicht als Urgestein der Spieleindustrie. Industrie, das sind die Bösen. Das sind die Leute, die das kommerziell machen und Produkte verkaufen wollen. Und ich sehe mich als Journalist tatsächlich, auch wenn ich jetzt seit allerneuestem so eine Art Verleger auch noch bin, aber das wollte ich doch kurz sagen.
Genau, stimmt, ist vielleicht falsch, der falsche Titel gewesen. Der Jörg ist uns, also wie mir, per Namen schon sehr, sehr lang bekannt, weil ich auch fleißig Gaming-Magazine gelesen habe und da immer wieder über deinen Namen gestolpert bin. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen und deinen Werdegang unseren Hörern erzählen, und bevor wir dann in unser heutiges Thema starten. Das wäre noch super.
Ja, gerne. Also ich heiße, wie gesagt, Jörg Langer. Ich bin Spielejournalist. Ich mache das seit 1994. Da bin ich aus einem gewissen Unglück heraus mit meinem frisch angefangenen Studium als Computerlinguist auf eine Anzeige antwortend in der erst zweiten oder dritten PC-Player-Ausgabe, die es gab. Bin ich quasi auf eine Stellenanzeige hin eingeladen worden, bin irgendwann im Februar 94 bei tiefstem Winter bin ich runtergefahren nach München, nach Poing, wo die saßen mit ihrem Verlag, die PC-Player. Hab auch tatsächlich so eine Situation gehabt, kein Witz, ich habe heute erst in einem anderen Podcast bei uns drüber gesprochen, hab tatsächlich eine Einheimische gefragt, weil damals hast du noch kein Navi gehabt, zumindest nicht in dem Auto, das ich da gefahren habe als, 22-Jähriger. Oder 20-Jähriger, da hast dich noch mit Karte und Rumfragen durchgeschlagen und es hat ein Schneegestöber gehabt und ich war schon etwas zu spät dran und ich habe diese alte Frau gefragt, wo es da nach Poing geht, in die So-und-So-Straße, Gruberstraße 46a, ich weiß es sogar noch. Und sie hat mir geantwortet und ich wusste danach nicht mal, auf welchem Planeten ich bin, so in etwa. Das war so mein erstes Aufeinandertreffen mit dem bayerischen Dialekt. Und hab's dann aber gefunden, bin da eingestellt worden, war 3 Jahre bei PC Player. Zum Schluss war ich stellvertretender Chefredakteur. Hätte vielleicht das Fenster zumachen sollen, aber der LKW ist gleich vorbei.
Alles gut. Wir hören den gar nicht. Also ich höre
den
gar nicht.
Ich höre den gar nicht, ja wunderbar. Nee. Und bin dann zur IDG gewechselt. Das war eine deutlich internationalere Firma als WEKA, die PC Player gemacht hat. Und habe da als Chefredakteur die GameStar entwickelt und auch recht lange geführt. Und bin dann im Verlag aufgestiegen, in Wahrheit abgestiegen, muss man ehrlicherweise sagen, zu einem kleineren Heft, aber mit schönerer Positionsbezeichnung. Und habe mich dann nochmal ein Jahr später selbstständig gemacht. Und habe irgendwann den Wunsch recht schnell wieder gehabt, ein eigenes Baby zu haben. Habe da sehr lukrative Aufträge gemacht, auch weiterhin so Printhefte für andere Verlage oder auch als Autor gearbeitet. Und habe dann aber 2009 gamersglobal.de gestartet. Und das mache ich bis heute. Das ist ein Webmagazin, kein allzu großes, über Spiele. Und als Besonderheit haben wir, dass die User wirklich mitmachen können und auch sich hocharbeiten können, eigene Artikel schreiben können. Und das klappt auch sehr schön. Allerdings sind wir, glaube ich, ein bisschen zu gut für diese Welt. Also wir verzichten auf diese ganzen Clickbait-Kack-News, die da offensichtlich heute gemacht werden müssen, um auf deine Reichweite zu kommen. Und ein Spiel, wenn es rauskommt, kriegt 7 News am Tag und so weiter. Das machen wir alles nicht. Und dafür haben wir eine sehr loyale, sehr treue, uns auch direkt bezahlende Kundschaft. Und das reicht. Und dann habe ich seit 2012 auch als externes Redaktionsbüro eine Zeitschrift gemacht namens Retro Gamer. Das ist eine Lizenzausgabe aus dem Englischen, allerdings mit eigenen Inhalten auch aus Deutschland, mit Leuten, die vielleicht gerade dir, Michael, dann auch bekannt sein dürften, wie der Heinrich Lehnhardt und der Anatol Locker und der Roland Austenert und andere alte Haudegen, die man eben auch aus diesen ganzen Powerplays und Videogames und PC-Playern, wie sie alle hießen, kennen kann. Und das war immer sehr schön und ich mache noch einen Podcast mit just dem Heinrich Lehner zusammen namens Die Spieleveteranen. Und das bin oder war sozusagen mein Schaffen in den letzten 30 Jahren.
Mhm. Also einiges erlebt in der Spielebranche. Bist du selber, ich meine, das ist irgendwie vielleicht eine blöde Frage, aber wie waren deine ersten Erfahrungen mit Gaming? Bist du selber schon immer ein Gamer gewesen? Oder ist es dann auch durch den Job ein bisschen mehr geworden?
Nee, umgekehrt. Also ich habe mich durch die frühe Leidenschaft für Spiele im Prinzip für den ersten Redakteursjob empfohlen. Also ich war, damals hat man da eher so eine Außenseiterrolle gehabt, selbst so unter den Jungs der eigenen Schulklasse. Das war alles so noch sehr neu, Mitte, Ende der 80er. Ich habe dann relativ früh einen C64 gehabt, also den Brotkasten, und habe mich dann so hochgearbeitet über Amiga und PC und so, habe dann erst später eigentlich mit den Konsolen auch so richtig Kontakt geschlossen. Und nee, also ich bin ganz klar, ich habe die einzige Karriere quasi genommen, außer vielleicht tatsächlich in die Spielindustrie selbst zu gehen, die einem offen steht, wenn man die komplette Freizeit mit Spielen verplempert.
Retro ist bei unser Thema. Heute soll ja sein ein bisschen so Faszination Retro. Hauptsächlich Faszination Retro Gaming ist ja immer bei uns immer wieder Thema. Wir schwelgen ja auch sehr gerne in Erinnerungen. Und unser Retro Gaming Experte sozusagen ist der Marco oder Markus. Der spricht gut und spielt einiges an Retro Games immer wieder. Also ich bin immer wieder, ich finde es immer witzig, dass er überhaupt neue Konsolen und PCs hat, weil er eigentlich Spiele spielt. Für die braucht man, wird ein, wie haben sie gerade, 386 auch noch reichen.
Ja, ich bin erst in letzter Zeit zum Beispiel wieder auf die Modding-Szene in Doom, wieder reingekommen und das letzte Mal vor 20 Jahren und da hat es mich gefreut, wenn jemand die Sounds ausgetauscht hat zu irgendwelchen Star Wars Laser Sounds. Und wenn man da heute reinschaut, das sind also komplette Spiele, die immer noch auf dieser Open Source Doom Variante eigentlich gebaut werden. Und das hat mich echt schwer beeindruckt. Und deswegen bin ich fast so in so ein Rabbit Hole von Doom Mods jetzt noch immer drinnen, seit Monaten.
Ja, ja, ja. Was mich interessieren würde, ist, wie viel, weil du hast ja gerade gesagt, was dein erstes Tool war zum Videospielen, also deine erste Maschine. Wie viel Videospielsysteme besitzt du im Moment und wie viel davon hast du dann wirklich aktiven Gebrauch?
Also ich bin kein Sammler. Ich habe eigentlich die Systeme, auf denen ich privat gespielt habe, stehen immer noch irgendwo auf dem Speicher. Also Amiga C128. Ich habe auch diverse Konsolen privat gehabt. Also was weiß ich, eine N64, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Noch ein, zwei andere Kisten. Aber ich habe halt jetzt vor allem beruflich schon Zugriff auf die meisten Sachen, auf alle aktuellen natürlich. Als es das noch gab, das ist jetzt seit spätestens der letzten Generation an Konsolen ist das sehr wenig bis gar nicht mehr geworden. Da gab es auch noch so spezielle Review-Kits oder auch für eigentlich Spiele-Designer gedacht oder dann halt auch nur, um Vorab-Software abzuspielen. Aber das gibt's eigentlich alles nicht mehr. Es wird heute alles so über elektronische Rechte bei Codes gemacht in den einzelnen Shops. Und ich bin schon in beiden Welten zu Hause. Also wenn ich Retro-Spiele spiele, dann mache ich es mittlerweile fast ausschließlich auf dem Emulator. Oder es gibt ja auch mittlerweile für die wichtigsten Systeme gibt es diese Mini-Konsolen. Das finde ich immer einen ganz guten Kompromiss, weil es sich doch noch ein bisschen anders anfühlt als ein Emulator und weil auch alles out of the box in der Regel läuft, selbst wenn du halt deine eigenen ROMs dann benutzt. Aber du hast halt nicht dieses Rumkonfigurieren und was ist jetzt wieder mit dem Joystick, warum geht der nicht und so. Aber ich spiele auch, also ich spiele mehr aktuelle Spiele, so rein auch durch den Job. Aber ich habe schon da beide Welten und ich kenne das genau, was du gerade erzählt hast, Daniel, von wegen, dass man dann so sich auf einzelne Sachen auch versteift. Es gibt nämlich, finde ich, so zwei Arten der Retro-Spielbeschäftigung. Es gibt so die nostalgische Kurzerinnerungsbeschäftigung. Und da lädst du dann, keine Ahnung, irgendeinen alten Gassenhauer, International Soccer, Gauntlet, was auch immer, und hast vielleicht mal kurz eine Viertelstunde Spaß damit. Und dann merkst du aber, oh, um es jetzt richtig zu spielen, da müsste ich mir ein bisschen jetzt so reinarbeiten. Und dann sind die meisten älteren Spiele auch recht schwer und haben eine komplexe Anleitung, die dir auch nicht mehr im Spiel selbst gegeben wird, sondern du musst natürlich dann, ja, letzten Endes gucken, habe ich die Packung noch rumstehen oder war der Cracker so nett und hat es als Textdatei beigefügt. Und das ist so meistens bei mir dann die Sollbruchstelle oder ich will nur mal kurz reingucken, weil ich gerade einen Retro-Gamer-Artikel gegenlese. Aber dann gibt's auch die andere Beschäftigung, wo ich in was reingucken will und dann bleibe ich auf einmal hängen. Also so ein Pirates zum Beispiel, Sid Meier's Pirates, was ja im Prinzip ein Basic-Programm mit Grafikroutine war, in Assembler geschrieben. Und da merkst du auf einmal, ja, das Ding sieht zwar echt übel aus und es hat auch kaum Ton. Das hat mich überrascht, als ich so, es ist auch schon wieder ein Monat oder zwei her, als ich mich mit Pirates auf dem C64 beschäftigt habe. Aber verdammt nochmal, das macht ja noch richtig Spaß, weil es irgendwie der Meier halt damals hingekriegt hat, so eine richtige Risk-Reward-Loop hinzubekommen und du hast immer dein nächstes Ziel vor Augen und plötzlich hast du etliche Stunden gespielt. Und in die beiden Bereiche zerfällt das so ein bisschen. Und dann gibt's noch den Sonderbereich, finde ich, von Multiplayer, weil also ein Multiplayer-Spiel wie Speedball oder Bomberman oder sowas, das kannst du immer noch mit genauso viel Spaß spielen wie damals, weil du nach dem ersten Bier und den ersten zwei Niederlagen hast du komplett die Grafik vergessen und willst dich nur noch rächen oder willst auch mal gewinnen oder was auch immer. Und dann finde ich, merkt man so richtig, wie das eigene Hirn die Grafik ausblendet und dann bleibt nur noch der pure Spielspaß übrig. Weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, aber das ist so, was ich bei mir immer beobachte.
Das ist gleich eine gute Überleitung zu zwei Sachen. Andererseits zum Retro-Game, über den wir später noch kurz sprechen wollen. Das ist für mich das, was du gerade gesagt hast, ich lese einen Artikel da drinnen. Ist übrigens das einzige Magazin, wo ich wirklich jeden Artikel lese, ob ich das Spiel selbst gespielt habe oder nicht, weil das bei mir extreme Nostalgie auslöst. Also egal, ob ich es gespielt habe, gell, dann die Bilder der Spiele und die Verpackungsbilder und so. Also das ist wirklich eine absolute Empfehlung, das Magazin, für jeden, der sich mit Retro-Gaming irgendwie auseinandersetzen will oder da einfach auch nur Nostalgiegefühle erwecken will. Und da probiere ich dann auch immer wieder Games aus, die ich da drin finde. Und natürlich auch alte, die ich selbst gespielt habe, wo ihr mir auch geholfen habt. Ich habe mit meinem besten Freund ganz, ganz lang nach einem Spiel gesucht. Wir haben es immer nur als Kinder nur Two Boys genannt. Das war so ein Top-Down-Scroller-Shooter mit einem roten und einem blauen Männchen. Man hat dann in Panzer einsteigen können und dann haben wir Stunden um Stunden gespielt am Amiga von seinem Bruder. Und dann bin ich im Retro-Gamer üben, ich habe nicht mehr gewusst, wie es heißt, drüber gestolpert. Ikari Warrior hat es, glaube ich, geheißen.
Ah, Ikari Warrior, ja.
Und dann habe ich mir das damals noch auf der PlayStation, nicht Portable, wie hat sie geheißen? Vita?
Vita, genau.
Auf der PlayStation Vita besorgt. Genau, und hab's dann da gezockt und es war großartig. Ah, super. Ja. Und da eben ist jetzt meine Frage, wie siehst du das? Wir sind ja als Kinder der 80er, 90er aufgewachsen und sehen das alles natürlich durch die Nostalgiebrille und es war alles mechanisch, man hat immer irgendwie improvisieren müssen, damit man dann schlussendlich Spaß gehabt hat. Es war schwierig, an Spiele zu gelangen. Wie glaubst du, ist das jetzt die, wie schaut die aktuelle Jugend einmal auf ihre Kindheit zurück, wo alles irgendwie, wie du vorher gesagt hast, es funktioniert einfach, es ist gestreamlined, es ist sofort verfügbar, es ist alles auf Perfektion ausgerichtet. Haben die auch dieses, glaubst du, haben die auch dann dieses Nostalgiegefühl? Weil ihr mir zum Beispiel auch noch kurz das Steam Deck besorgt, eben auch um PC-Spiele zu spielen und eben auch Retro-Games. Und da ist es, fühlt man sich ja zurückversetzt in der Zeit, wenn man da wieder irgendwie rumprogrammieren muss, damit es dann am Steam Deck funktioniert, irgendwelche Geschichten umschreiben. Ja. Glaubst du, ist das bei der aktuellen Generation dann auch so, dass die sagen, man, das war so super damals?
Ja und nein. Also das ist eine echt gute Frage, mit der ich mich auch schon wirklich so privat auseinandergesetzt habe. Ich habe zwar jetzt volljährige Töchter, die eine ist 18, die andere wird 20. Und die haben beide natürlich auch ihre Musik. Und wenn ich die Musik höre, dann denke ich mir, was für ein austauschbarer Dreck, immer dieser Deutschrap und so weiter. Das ist doch nicht, was ich früher gehört habe, Uriah Heep und Pink Floyd und so weiter. Und weißt du was, das ist alles Schmarrn. Die werden sich genauso an die Lieder, die sie gehört haben, erinnern, weil du verbindest mit diesen Melodien ja nicht irgendwie jetzt unbedingt das Lied an sich, sondern was du damals gemacht hast, als du mit deinen Freundinnen und deinem ersten Freund das und das gemacht hast. Und das wird jede Generation haben. Bei den Spielen bin ich mir tatsächlich nicht so sicher. Also es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass ein heute 16-Jähriger das neueste Modern Warfare spielt und dann 20 Jahre später denkt, ah, das war noch toll damals, Modern Warfare, weil diese Spiele ja irgendwie jetzt schon aus unserer Sicht fast fotorealistisch sind und dann werden sie das aber in 20 Jahren noch realistischer sein, direkt in deinem Hirnchip gespielt werden und ich weiß nicht, ob du dann da nostalgische Erinnerungen an sowas hast, aber wahrscheinlich dann nicht an Spiele, sondern an Smartphones damals, als man noch gewischt hat. Wisst ihr noch, mit dem Daumen musste man da tippen. Das waren noch Zeiten. Und das andere, was mir dazu einfällt, ist allerdings auch, dass man tatsächlich, als wir angefangen haben zu spielen, wie du es beschrieben hast, das war ja wirklich noch Pionierzeit. Gar nicht mal so sehr auf dem C64 oder so, da haben die Dinger schon geklappt. Bloß bei Raubkopien hat man teilweise Probleme gehabt, dass dann die Sachen doch nicht gelaufen sind. Aber als es dann so an die PCs ging, als es daran ging, erstmal mit irgendwelchen Auto-Exec-Buts und HiMemSys-Befehlen überhaupt es zu schaffen, dass dein Origin-Hardware-Monster überhaupt gestartet ist oder dass noch der Maustreiber reingepasst hat. Oder als ich dann als Spielejournalist schon gearbeitet habe bei PC Player, mussten wir auch noch ein Screenshot-Programm da irgendwie ins EMS oder wie auch immer die Dinger hießen, HiMem, Extended Mem, irgendwo noch reinpacken. Und wenn das nicht ging, hat man so als letztes Fallback, hat man noch so eine Art Polaroid-Drucker, den du an den SVGA-Anschluss quasi zwischenkoppeln konntest. Dann hast du wirklich so eine Art Screen-Dump, aber auf so einen Mini-Drucker, so eine Art Foto gemacht. Und die Zeit hast natürlich nicht mehr. Heute drückst irgendwo auf die, ja gut, oder du nimmst so ein, wir machen das bei Gamers Global und auch bei Retro Gamer. Wir schalten so ein, eigentlich aus dem Filmbereich kommt ein, so ein Hardware-Monitor dazwischen. Da hast du quasi das Bild gespiegelt und kannst gleich auf eine SSD aufzeichnen. Aber also diese technische Seite hast du nicht mehr. Du hast auch nicht mehr, finde ich zumindest, wenn ich drüber nachdenke, nicht mehr diese, wir sind wenige, wir werden lacht, aber wir halten zusammen Atmosphäre, die du damals hattest, wenn du dann auf dem Schulhof C64-Kassetten, Raubkopierte getauscht hast und so, weil es halt alles viel normaler ist. Heute spielt ja jeder auf dem Handy, auf einer Playstation, das ist ja nichts Besonderes mehr. Also insoweit glaube ich schon, dass wir da vielleicht nochmal eine besondere Nostalgie empfinden. Auf der anderen Seite, ich weiß es halt just von Retro-Gamer, es gibt durchaus auch jüngere Menschen, die sich mit dem alten Zeug beschäftigen. Zum Teil kommen sie durch ihre Väter dazu, selten die Mütter, muss man ehrlicherweise sagen. Es sind meistens die Papas, die halt so ein Ding noch rumstehen haben oder selbst halt Retro-Fans sind. Oder, und das kommt durchaus auch vor, sie interessieren sich dafür, was ist denn eigentlich so die Vorgeschichte, jetzt nicht auf der Story-Ebene, sondern auf so einer Produkt- und Serienebene von einem wahnsinnig erfolgreichen Legend of Zelda Breath of the Wild. Und dann gibt's ja doch in vielen Shops mittlerweile die Möglichkeit, auch bei Nintendo, dass du dir zumindest von einigen der Altplattformen die Sachen einfach im E-Shop für kleines Geld kaufst oder sie sind vielleicht sogar in einem Abo drin. Und dann haben die darüber den Einstieg. Und jetzt muss man ja noch was anderes sagen. Die Retro-Spiele, an die wir, glaube ich, denken, vor allem, wenn ich da jetzt höre, Doom und ja, oder wenn ich mit meinen Pirates komme, das sind ja oft wirklich grafisch so sehr schlichte Dinge, so aus der 8- und 16-Bit-Zeit. Doom ist natürlich ein bisschen neuer, klar, aber auch ein Doom, das siehst ja heute nur noch Pixel und keine Figuren. Da musst du wirklich, musst ja fast schon irgendwie eine Brille aufsetzen und die Augen zusammenkneifen, dass aus diesen Pixelhaufen, die aussehen wie ausgespiene Pizzareste auf dem Boden, wo einer draufgetreten ist, dass du da wieder so die einzelnen Monstertypen quasi siehst, die du natürlich früher problemlos sofort gesehen hast. Und diese Art von Grafikdarstellung, die damals einfach nicht besser ging, hat aus meiner Sicht durchaus eine Komponente gehabt, die heute fehlt und die du vielleicht noch bei wenigen Spielen wie Battle Brothers und anderen recht gruselig aussehenden, aber ja, vielleicht doch gar nicht mal so doofen Darstellungen kennst. Dein Gehirn hat quasi die halbe Arbeit des Grafikers gemacht. Und in deinem Gehirn hat sich aus diesen Pixelhaufen etwas zusammengesetzt, was mehr war als das, was tatsächlich auf deiner Analogröhre da rumgekrochen ist. Und das ist auch noch ein Aspekt, der mich auch heute noch fasziniert an diesen Retro-Spielen, wie schön ich insbesondere Pixel-Grafik-Spiele finde. Und darum ist natürlich auch eine PS1 ist natürlich genauso retro wie andere Plattformen, aber ich finde halt gerade, dass so die alten 3D-Spiele nicht gut gealtert sind in aller Regel, weil da noch ganz viel halt technisch im Argen lag, während gerade jetzt so vom SNES zum Beispiel die schöneren JRPGs, finde ich auch heute echt noch schön aussehen.
Und das ist ja auch ein Look, der mittlerweile von vielen Spielen übernommen wird, oder?
Ja, der weil immer wieder kopiert wird.
Interessante Zeit jetzt heutzutage.
Ja, ja, richtig, ja.
Ja, also hat zum Beispiel Sea of Stars.
Ja, Sea of Stars, ganz tolles Beispiel, kopiert ja nicht nur das ganze Spielsystem aus anderen Spielen, auch dieses Action-Kampfsystem, wo du mit guten Reaktionen noch ein bisschen mehr Schaden machst oder Schaden verhindern kannst, sondern es hat ja wirklich es geschafft, einen ganz tollen, es ist überhaupt nicht 16-Bit-Look, also wer hätte man das früher gehabt, man wäre ja in Ohnmacht gefallen, sondern es sieht halt so aus wie damals, aber du hast da droben aufgesetzt, hast du noch moderne Lichteffekte, Partikeleffekte, Glanzeffekte, Transparenzeffekte, Spiegelungen und das macht's also ganz fantastisch, ja, ja.
Sea of Stars ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, das schaut so aus, wie man sich die Spiele von früher erinnert.
Ja, oder? Ja, ja, sehr gut, ja, genau. Ja. Wenn du sie dann spielst, sehen sie nicht ganz so toll aus, genau.
Ja. Ja, genau, genau. Also ich war ja großer Lucas-Fan, also bin immer noch, aber damals waren halt die ganzen Lucas-Games und auch Sierra Point-and-Click-Adventures, hat es ja auch viele Revivals gegeben, jetzt mit Monkey Island-Serie auf, also die ganzen Remakes. Oder beziehungsweise, wo man umschalten hat, können den Grafikstil.
Ja, ja, genau. Ja.
War ja auch großartig, wo man dann auch mal wieder eintauchen hat können in die alte Grafik. Und da haben sie, glaube ich, gar nicht viel verändert, wenn ich mich jetzt erinnern kann, im alten Look. Aber
oh. Ja, das kommt auf die Version an. Also da war schon einiges.
Aber, aber da hat man doch umschalten können, oder?
Also
man hat
ja, bei diesen, ich weiß gar nicht, sind auch schon wieder 10 Jahre alt, bei diesen Special Edition hast du umschalten können.
Genau.
Da hast du sogar die Musik umschalten können, wenn ich mich recht entsinne.
Stimmt, ja.
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 Weil du das sagst, Michi, mit Monkey Island und mit dem Umschalten, da haben wir ja damals, wo wir über die LucasArts-Spiele geredet haben, haben wir ja auch schon gesagt, dass es so ein bisschen so wirkt, ja, man schaltet hin und her, wie man sich erinnert und wie es wirklich ausgeschaut hat. Und mir ist es so mit Monkey Island so gegangen, dass ich habe da Nostalgie, wenn ich das spiele, wo gar nicht viel Wirklichkeit dahinter ist. Ich habe das als Kind nicht oft gespielt, bin ich draufgekommen, nur ganz, ganz selten. Und trotzdem ist Monkey Island in meiner Erinnerung so das Videospiel. Wenn ich an Videospiele meiner Kinder zurückdenke, dann denke ich an Monkey Island oder Day of the Tentacle, obwohl ich die Spiele zusammengezählt vielleicht 5-6 Stunden beim Kumpel einmal gespielt habe. Wie ist es so mit der nostalgischen Verklärung? Passiert das manchmal, oder passiert dir das manchmal, Jörg, dass du an was zurückdenkst und dann vielleicht im Zuge vom Retro-Gamer nimmst du es wieder in die Hand und schaust da an und denkst da, oje, das ist ja gar nichts, das habe ich ja ganz anders in Erinnerung.
Ja, selbstverständlich, also bei fast jedem einzelnen Spiel, ich kenne natürlich den Effekt mittlerweile sehr gut, aber gerade Spiele, die so in deiner persönlichen, also wo du also wirklich vielleicht, jetzt nicht wie du bei Monkey Island, das hört sich fast so ein bisschen auf Autosuggestionsebene schon an, dass du denkst, du hättest es gespielt, aber wenn du halt wirklich viel Zeit auch mit Sachen verbracht hast, also ich liebe meine Ultimas, die ganz alten und finde auch immer noch so eine Grafik echt recht geschickt und ansehnlich, aber wenn ich es dann halt wirklich spiele, also gerade so, also ab Ultima 4 geht es so langsam, Ultima 5 dann, aber gerade so in Ultima 3 und früher, wie krude auch die Bedienung war, wie eingeschränkt deine Handlungsoptionen waren, und dann hatte ich halt in Erinnerung, wie mir das ein Sommer, der eigentlich wegen einer Verletzung am letzten Urlaubstag schon gelaufen gewesen wäre, versüßt hat und wie ich dann dieses Spiel spielen konnte wochenlang und so. Also das klafft natürlich auseinander und ich glaube, da hat jeder seine Beispiele und trotzdem finde ich die Spiele, die damals nicht nur, sage ich mal, so auf Eye-Candy gesetzt haben, da gab es ja, das gab es ja schon früher und auch den Vorwurf, tolle Grafik, nichts dahinter, also Cinemaware-Spiele, Defender of the Crown, solche Sachen, wenn die damals Spaß gemacht haben aus sich heraus, ist die Chance, dass sie immer noch Spaß machen, schon groß, nur brauchst du halt oft, wie bei der Bedienung vor allem, wo du ja dann am C64 hast du halt oft diverse Tasten noch drücken müssen und da wurde dir aber auch oft gar nicht ein Menü angezeigt, welche Taste du drücken musst, sondern du musstest es einfach nachlesen und verinnerlichen und wissen und das macht es heute sehr schwer. Und das andere, was es schwer macht, ist, die Spielewelt ist ja nicht stehen geblieben. Es gibt ja auch heute immer noch fantastische Programme. Also mir sind auch Leute suspekt, die dann nur im Gestern leben und nur die alten Spiele toll finden und nicht sehen, was es heute für tolle Spiele gibt. Es gibt zwar heute auch echt ziemlich viel Schmarrn. Also ich mag vor allem die Spiele nicht, die so tun, dass sie das einzige Spiel auf der Welt sind. Wisst ihr, diese Valhallas dieser Welt, wo du 100 Stunden spielst und bist immer noch nicht am Ende. Und das mag ich nicht so. Aber es gibt fantastische Spiele. Und also mir gefällt beides. Ich finde auch, das sind immer noch beides, gehören zum selben Genre. Und beim einen ist es dann halt vielleicht eher die Grafik, die mich packt. Und beim anderen ist es dann tatsächlich das Gameplay. Also eine Speedball 2-Partie auf einem lagfreien System, also Emulator oder irgendwas, ist doch immer noch eine Freude.
Auch eine gute Überleitung. Hast du Games am Schirm, wo du sagst, das könnten die Retro-Games der Zukunft sein? Also das ist in 10, 20 Jahren immer noch da? Also jetzt nicht neue Version, sondern wirklich das Game?
Ja, wobei das natürlich heute fast eine müßige Frage ist, weil du aus meiner Sicht, weil du hast durch den Indie-Bereich, hast du ja das schon quasi in Echtzeit. Du hast ja jetzt schon Spiele, die mangels großem Team und großer Gelder, die dahinter stecken, sich bewusst auf eine Grafik zum Beispiel reduzieren, die man halt auch als Retro-Look bezeichnen könnte. Und manche machen es ja auch ganz bewusst, diesen Pixel-Look, weil sie wissen, da gibt es eine Fanbase für. Aber ich glaube, das meinst du nicht, oder? Du meinst jetzt eher so ein Spiel, das heute als ganz normal und
genau,
und,
so, keine Ahnung, GTA 5 ist jetzt schon seit fast 20, schon bald, glaube ich, 20 Jahren. Das ist ja fast schon Retro-Gaming. Das ist ja eigentlich schon Retro-Gaming,
Das ist für mich ein Retro-Gaming, das hast du auch recht. Ja, es gibt natürlich Spiele, die endlos am Leben erhalten werden, aber du hast auch noch eine zweite Komponente. Also ich spiele gerade privat tatsächlich, wann immer ich Zeit habe und wenn ich auch ein bisschen Stressabbau brauche, dann spiele ich gerne auch zu Heavy-Metal-Klängen von zur Zeit Five Finger Death Punch tatsächlich, wo mir es ein bisschen peinlich ist, spiele ich Battletech Extended. Das ist so eine Overhaul-Mod von Fans, die dann 50 andere Mods inkorporieren, aber auch selbst noch einiges machen, die dieses Battletech von Harebrained Schemes, das jetzt auch schon wieder 6-7 Jahre alt ist bestimmt, halt ummodeln und zwar nicht, wie es viel zu viele Mods machen, dass sie es endlos kompliziert machen und viel zu schwierig und sondern sie machen schon schwieriger und ein bisschen realistischer, aber sie lassen so das Core-Gameplay-Gefühl, lassen sie im Wesentlichen unangetastet. Und was sie vor allem gemacht haben, ist, dass sie dieses Battletech-Universum viel umfangreicher abbilden mit der Inner Sphere und viel, viel mehr Planeten und sich sogar die Mühe machen, dass so einzelne Einheiten, die man aus der Battletech-Lore kennt, dann tatsächlich ihren Planeten als Garnison verteidigen und so. Und dann gibt's die Clan-Invasion und mit der Zeit ändern sich auch tatsächlich die zur Verfügung stehenden Technologien und so. Und das fasziniert mich sehr. Und da wird ja im Prinzip schon so ein bisschen sowas gemacht. Ein Spiel, das in Wahrheit aus den 80ern oder späten 70ern sogar stammt, also ein Brettspiel, wird in einer auch schon wieder angestaubten Computerumsetzung am Leben gehalten. Aber wahrscheinlich meinst du das immer noch nicht. Das lass mich mal weiter überlegen. Weil dann fallen einem natürlich schon Spiele ein wie Dark Souls, wie vielleicht auch das Battle Brothers. Also Spiele, die jetzt vielleicht jeweils gar nicht technisch überzeugt haben, aber mit einem eigenwilligen Spiel und auch mit einer in beiden Fällen zufälligerweise recht unbarmherzigen Herangehensweise an das alte Risk-Reward-System. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass man in 20 Jahren noch das gute alte, sagen wir mal, Dark Force Remastered, man ist ja kein Masochist vielleicht, rauskramt. Und dann wird es aber auch uralt aussehen, aber dann wird halt immer noch auf perfektes Timing, auf gute Taktik und so weiter ankommen, immer noch diese Lore haben, diese sehr mysteriöse Welt oder im Fall von Battle Brothers, diese sehr geschickte, was der Overhype Studios aus Hamburg geschafft hat, diese sehr geschickte, ja, dir ständig in die Fresse schlagen, dich aber glauben zu lassen, dass du eigentlich selber schuld bist und dich dadurch anzustacheln, es doch immer wieder zu probieren und wenn du einen guten Run hast, auch sehr weit zu kommen. Bei solchen Spielen könnte ich mir es tatsächlich vorstellen. Und dann hast du aber natürlich noch etwas, was dem so ein bisschen entgegenwirkt. Du hast die ganzen, ja, großen Serien, gerade auch bei Nintendo, die ja eh am Leben erhalten werden durch immer neue Iterationen auf der immer neuesten Plattform. Und sie sind auch schon immer anders und ein bisschen schöner und überarbeitet, aber letzten Endes spielst du halt immer noch Mario Kart. Ob es jetzt 7 oder 8 heißt und ob es 400 Levels hat oder 20 Strecken. Und ja, dann sagst du halt, ja, irgendwann Mario 8 ist es das Retro-Spiel, aber genauso kannst du dann in 20 Jahren Mario 15 spielen auf der Nintendo Triple Itch und es ist immer noch dasselbe Spiel. Also das, finde ich, ist so ein bisschen schwammiger geworden durch die Indie-Spiele und durch das Perpetuieren von großen Spieleserien durch die eigentlichen Hersteller selbst.
Mhm. Es ist ja, also na, Michi, du?
Nein, bitte.
Weil du das gerade gesagt hast, Jörg, dass die Serien immer weitergetragen werden. Das ist ja was heutzutage viele bemängeln oder viele anprangern, dass es keine neuen IPs gibt, dass es keine neuen Ideen gibt, vor allem auch im Filmbereich, Film- und Serienbereich, dass alte Sachen immer nur neu aufgebracht werden. Andererseits denke ich mir mittlerweile, dass das natürlich dann die alten Perlen mit in die Zukunft trägt. Wenn das Ganze nicht wäre, der Retro-Hype, sage ich mal, dann wären vielleicht manche Sachen schon in Vergessenheit geraten. Wie stehst du zu Videospiel-Remakes und Remasters? Jetzt das Letzte, was wir, glaube ich, alle gespielt haben aus dem Podcast, war jetzt Link's Awakening für die Switch. So ein typisches Remake jetzt.
Das ist ein Beispiel, das mir gar nicht so gut gefällt, lustigerweise. Aber in der Regel habe ich da nichts dagegen, weil du dadurch die Chance einfach hast, auch als jüngerer Mensch eine tolle Story zu erleben auf einem moderneren Gerät, auch mit schönerer Grafik. Und also ganz ehrlich, das ist ja der große Trend eigentlich, diese ganzen Remasters. Und es ist ja schon, man kann sich ja unter Eingeweihten bis aufs Blut drüber streiten, was ist noch ein Remaster, was ist ein Remake, wo verläuft die Grenze? Aber für mich ist zum Beispiel ein Remake tatsächlich sowas wie der System Shock letztes Jahr von Night Dive Studios, die halt schon auch inhaltlich und an die Spielmechanik ein bisschen dran gegangen sind. Die grundsätzliche Story ist dieselbe geblieben und haben die Grafik overhauled und auch so ein bisschen wie Gegner wieder neu auftauchen und so. Das ist für mich ein echtes Remake. Für andere Leute ist jetzt Final Fantasy VII Rebirth ein Remake. Und wenn man sich das wiederum anschaut, also das ist jetzt der zweite Teil, der gerade rauskommt. Wir haben ihn gerade schon zum Test da. Kommt, glaube ich, in Anfang März kommt's raus oder so. Das ist ja eigentlich schon wieder mehr als ein Remaster, ein Remake. Das ist ja eigentlich eine komplett neue Geschichte, wenn man mal ehrlich ist. Das ist ja eine Parallelwelt letzten Endes zum originalen Final Fantasy VII. Also auch da, es gibt ja, und dann kommt jetzt gerade morgen oder so kommt, oder die Tage kommt Tomb Raider 1 bis 3 raus, wo sie halt wirklich nur die Grafik überarbeitet haben. Dann gibt's Ende des Monats das Dark Force Remaster, wo auch es vor allem eine Grafik ist und dass es halt so auf Breitbild und hohen Auflösungen funktioniert. Du, letzten Endes soll jeder nach seinem Dafürhalten glücklich werden. Ich kann Leute verstehen, die sagen, na, bevor ich mir ein Remaster antue, das aber nur ein bisschen eine höhere Auflösung hat, spiele ich gleich das Original. Für manche gehört auch zum Erleben dazu, dass es auf so einer alten, pfeifenden SNES-Konsole noch spielen oder auf einem C64, wo du Angst haben musst, dass die Diskette nicht mehr lesbar ist mit deinem Spielstand. Ich bin da überhaupt nicht dogmatisch. Also gerne Remaster. Manchmal ist es eine Frechheit, was die Leute machen, also auch die großen Firmen. Also wenn sie wirklich überhaupt gar nichts, also zum Beispiel diese Metal Gear Solid Collection, die haben wir uns im Spieleveteran-Podcast vor ein paar Monaten angeschaut. Also wenn dann sogar, weil Metal Gear hat ja sogar so auf die Packung so reflektiert und dann musste es sogar, glaube ich sogar, wie war das mit der Packung, irgendwie eine Art Kopierschutz war da eingebaut, wo du eine Frequenz einstellen musst irgendwann mal, die aber nur tatsächlich auf der Packungsrückseite, glaube ich, steht oder im Anleitungsbuch, ich krieg's gerade nicht so richtig zusammen. Und dann hast du da ein Remaster, wo das gar nicht beiliegt. Was soll denn der Witz, weißt du, wenn da. Aber das ist ja dann jeweils die Aufgabe der Firma. Und dafür gibt's ja dann auch Online-Magazine oder Retro-Magazine, die dann halt auch die Spreu vom Weizen so ein bisschen trennen können. Aber generell finde ich das gut. Ich habe zum Beispiel Dark Souls erst durchgespielt, als es dann das Remaster gab. Und auf der Switch habe ich es nicht durchgespielt, aber darauf habe ich es auch nochmal gespielt. Das ist doch fantastisch, wenn du ein bisschen eine bessere Grafik hast, wenn es noch flüssiger läuft, gerade bei dem Spiel. Also, nö, ich sag nur, du musst nicht jedes Remaster kaufen. Das sollte dann schon jeder selbst sich überlegen. Und ob jeder auf jeder Nintendo-Konsole wieder Mario Kart neu kaufen muss, das ist auch so eine Frage, die ich für mich persönlich verneinen würde.
Ja, wir haben auch lustig gefunden, das Remaster von Last of Us,
auf der PS5 jetzt, oder?
Auf der PS5 jetzt, ja.
Also, ja, das ist auch ein gutes Beispiel. Dem kann man nichts vorwerfen, finde ich. Es hat sogar diesen neuen Rogue-Modus, den ich persönlich aber nicht interessant finde. Aber das Spiel sah so unfassbar gut aus schon auf der PS4 damals, 2020, ja, als es rauskam. Also klar, ich sehe im direkten Vergleich, bei Gamers Global haben wir auch so ein Vergleichsvideo gemacht. Und ja, die Wolkenkratzer in Seattle, die poppen nicht mehr so spät auf. Und da siehst du vielleicht ein bisschen mehr. Aber im Prinzip braucht man das nicht. Aber vielleicht hat jemand keine PS4 und dann soll er sich doch gleich auf der PS5 kaufen. Und in dem speziellen Fall fand ich es übrigens sehr fair, dass man das als Besitzer der PS4-Fassung für 10 € aufwerten, upgraden konnte.
Genau, das habe ich auch ganz fair gefunden. Hab ich sogar überlegt, ob ich es mache. Ich habe nur gerade die Zeit nicht dazu, aber das war ja ein großartiges Spiel. Aber jetzt hat ja eben den Vergleich auch nicht. Oder zwei Bildschirme nebeneinander und sagt, ah, schau, da ist es aber jetzt besser. Deswegen wüsste ich gar nicht, ob ich einen Unterschied groß sehen würde, wenn ich es jetzt zocke. Ja. Was mich auch noch, weil es neigt sich unsere Zeit, neigt sich schon langsam dem Ende zu, auch nur ganz langsam, deswegen wollte ich gleich vielleicht noch einmal jetzt auch mit dir über den Retro-Gamer und die Geschichte des Retro-Gamers selber sprechen, weil ich bin ja, wie gesagt, großer Fan der des Urmagazins, wenn wir es jetzt einmal so nennen wollen, das ja aber, glaube ich, eine Adaption oder eine Übersetzung eines englischen Magazins war. Und jetzt hat sich ja einiges getan im letzten halben Jahr. Ich war kurz geschockt Ende des Jahres, und um dann freudig überrascht zu werden. Aber du darfst jetzt vielleicht jetzt erzählen, was da genau passiert ist.
Ja gut, also wie du schon richtig sagst, der Retro Gamer, den gibt es in Deutschland seit 2012. Da bin ich mal von eMedia, das war damals eine Neugründung, ein Tochterunternehmen von Heise, gefragt worden, ob ich das nicht machen wollte, weil ich da jemanden kannte oder der mich, den Wolfgang Koser, der dann da auch Chefredakteur von verschiedenen Heften wurde, dass ihnen halt Lizenzen angeboten worden seien und darunter sei halt Retro Game, ob mich das interessieren würde. Und da habe ich gesagt, ja klar, gucken wir uns an. Und seitdem mache ich das als externes Redaktionsbüro. Es ist leider auch der Retro Gamer in der Auflage immer weiter gesunken. Auf zuletzt glaube ich habe da nie so richtig konkrete Zahlen gekriegt, aber ich glaube, so etwa 7.500 bis 8.000 Auflage, Abo plus Einzelverkauf zusammen am Ende. Und da hat im letzten Sommer der eMedia Verlag mich doch damit überrascht, das Heft jetzt demnächst einstellen zu wollen. Und das fand ich nicht gut, aus persönlichen Gründen, weil ich komme ja aus dem Printbereich, PC Player und natürlich GameStar vor allem. Und für mich war Retro-Gamer nicht nur auf der Spieleebene immer Nostalgie, sondern auch so ein bisschen hier noch Printseiten machen, weil es ist schon eine andere Art von Arbeit, weil du auf einen bestimmten Termin hin auf Zeile genau Sachen fertig haben musst. Texte, Layouts und so weiter. Und das war für mich so alle 3 Monate eine Rückkehr in meine alte Berufswelt quasi. Und außerdem muss ich auch sagen, war das immer ein ganz guter Umsatz für mein kleines Unternehmen, der dann ja auch wegfallen würde. Habe ich halt gesagt, das ist nicht so gut, und habe mal die ganzen Autoren, mit denen ich seit vielen Jahren zusammenarbeite, und auch den Lehrautor und den Textchef gefragt und die Übersetzer: Wie wär's denn, wärt ihr denn dabei, wenn ich versuche, das einfach selbst weiterzuführen? Und dann haben die eigentlich alle gesagt, ja klar, fänden wir klasse. Und dann habe ich so ein Newsletter aufgesetzt, hab den auch so ein bisschen im Heft dann subversiv beworben, mehr oder weniger, und auch über meine Webseite und 2 Interviews, und hat dann über ein paar Monate doch so ein paar tausend Interessenten in diesem Newsletter drin. Und habe denen halt gesagt, wir würden das gern weiterführen, wenn wir können, weil dafür brauchen wir auch die Lizenz. Oder wenn wir die nicht kriegen, machen wir vielleicht was Eigenes. Aber wir wollten einfach mal gerne hören, wird euch das interessieren, von uns alten Knackern quasi weiterhin ein Retro-Magazin zu bekommen. Dann haben doch sehr viele sich da angemeldet und gesagt, ja, wollen wir. Und dann ist mir wieder Zeit aber auch klarer geworden, nee, ein ganz eigenes Magazin, das müsstest du fast Vollzeit machen, und das ist eigentlich fast nicht möglich von dieser Reiseflughöhe her, von ein paar tausend Heften, die du verkaufen kannst. Und dann ging es darum, macht man nur ein E-Paper, macht man es nur im Abo? Und so mit der Zeit haben sich dann so die einzelnen Parameter geklärt. Ich habe mit den Engländern verhandelt und wusste dann irgendwann, ach, die geben mir die Lizenz, schön. Und dann konnte ich immer besser planen, dann habe ich eine Druckerei gesucht, einen Vertrieb, einen Einzelheftdienstleister, dann musst du dich bei der Post um so einen Geschäftskundenvertrag kümmern und dass du einen Spezialtarif kriegst für zumindest die innerdeutschen Hefte zum Verschicken und so weiter und so fort. Dann musst du dich, das ist in Österreich wahrscheinlich genauso, aber in Deutschland ganz schlimm, bei diversen Dingen noch anmelden, wo Firmen einfach dafür Geld kriegen, dass sie dir da eine offizielle Barcode-Nummer geben und so weiter und so fort. Also wenn ich das alles gewusst hätte, hätte ich es, glaube ich, gelassen, ganz ehrlich, weil ich auf dieses ganze Organisatorische nur begrenzten Spaß und Lust habe. Aber dann hat sich das so langsam gefügt und und jetzt mittlerweile haben wir das erste Heft fertig. Das wird immer noch grundsätzlich funktionieren, wie der Retro-Gamer in Deutschland die letzten 11 Jahre funktioniert hat. Das heißt, wir sind im Gegensatz zum englischen Original kein Monatsmagazin, dafür sind wir viel dicker. Und wir nehmen uns quasi aus jeweils 3 englischen Heften beliebige Seiten raus. Also dafür zahlen wir natürlich eine Lizenzgebühr an die Engländer. Und das Beste, was ich machen könnte vom Kaufmännischen her, wäre natürlich keine einzige deutsche Seite zu machen, weil die kostet mich viel mehr Geld als die englischen Seiten. Aber dann hätten wir nicht so einen relativen Erfolg damit, weil natürlich die, sag ich mal, deutschsprachigen Leser, um jetzt trickreich auch alle Österreicher, Schweizer, Luxemburger und so weiter einzuschließen, die halt auch der deutschen Sprache gerne mächtig sind, sich da wiederfinden können, die würden dann uns nicht so unterstützen, wie sie es jetzt tun. Das ist ganz klar. Und darum fülle ich etwa 70% des Hefts mit diesen englischen Artikeln. Und dadurch, dass ich aus ja so etwa 300 Seiten auswählen kann, kann ich auch schon nur die Sachen nehmen, die ich spannend finde, und kann auch ein bisschen entgegenwirken, dass natürlich die englischen Autoren, teilweise sind es aber auch amerikanische oder südafrikanische, es ist schon international das Heft, dass die halt oft eine andere Sozialisierung in ihrer Jugend hatten. Also die kommen halt auf der Homecomputer-Seite eher vom Spektrum als vom C64, und die sind dann oft nicht zum Amiga quasi oder zum Atari ST weitergegangen, sondern dann zum SNES zum Beispiel. Und das merkst du schon auch, aber dadurch, dass ich das auswählen kann und dann auch lokalisieren lasse, wir machen also mehr als das zu übersetzen, sondern das wird schon angepasst, und die englischen Magazine haben auch immer ein bisschen so Jubelwertungen verteilt, das schmeißen wir dann alles raus, wenn da so Pressezitate drin sind, das setzen sie halt durch Powerplay, Happy Computer, wobei die ja keine Noten gegeben hat, ASM, PC Games irgendwann, GameStar auch dann irgendwann bei den älteren Sachen, und tauschen auch Screenshots oder Magazincover aus, und also schon dadurch kriegt das dann auch eher einen kontinentalen Touch, sag ich mal, und dann kommen halt obendrauf die Artikel von den deutschen Autoren. Und was ich jetzt gemacht habe, weil ich halt die Chance hatte, es einfach jetzt selbst zu bestimmen, ich mache wieder mehr Seiten als zuletzt, wir machen besseres Papier als zuletzt, das wird auch ein viel dickeres Heft werden als zuletzt, obwohl, also Seiten sind es nur 8 mehr, aber durch das bessere Papier wird es eben auch dicker. Und ich habe halt jetzt auch noch weitere Autoren gefunden, die da schreiben, zum ersten Mal, seit wir Retro-Gamer in Deutschland machen, gibt's eine Frau, eine leibhaftige Retro-Dame, die Nina Schild. Da freue ich mich sehr. Es gibt den Paul Kautz, es gibt den Hardy Hessdörfer, beides auch Podcaster, die man kennen kann im Retro-Bereich. Paul macht sein Game Not Over, der Hardy Hessdörfer macht die Nerdwelten. Und dazu noch die alten Autoren, und die schreiben ja auch alle in jedem Heft. Wir haben auch 2 neue Rubriken drin. Einmal die Retro-Szene. Da wird auch gleich ein Landsmann von euch einen Auftritt haben im ersten neuen Heft. Ich verrate aber nicht wer, der soll auch selbst noch ein bisschen überrascht werden, der eine ganz bekannte Webseite betreibt im Retro-Bereich. Wir haben eine neue Rubrik, die heißt Unter der Lupe. Da ist so der Gedanke dahinter, dass wir Deutschen dazu neigen, uns sehr ins Detail reinzuwühlen, auch in der Berichterstattung über Spiele, was die Engländer ja gar nicht so machen. Die kommen dann eher mit lustigen Anekdoten, was ich auch super finde. Aber Unter der Lupe ist so ein neues Format, wo wir so ein bisschen mehr so deutsch dran gehen, so wie die Powerplay, wie die PC Player früher oder meine GameStar. Und insoweit, also ist das alte Heft jetzt unter neuer Führung, mehr Seiten, mehr Spaß, einige Änderungen. Und ab dem 16.02., also in Kürze, Freitag, 16.02., kann man das auch in Österreich übrigens kaufen. Ich habe allerdings einen Tipp für Österreicher, kauft es euch vielleicht gar nicht am Kiosk, sondern kauft es in Zukunft im Abo, weil da spart er einfach Geld.
Habe ich schon gemacht, natürlich. Kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Es ist wirklich, wie gesagt, ein sehr, sehr cooles Magazin. Ich liebe auch, was ich auch sehr, sehr lieb, sind die Firmenporträts, Firmenarchive heißt es, glaube ich.
Ja.
Das ist auch wirklich immer sehr, also sehr, sehr cool. Also danke auch, dass ihr das weiterführt. Hätte mich sehr getroffen, wenn es das nicht mehr gegeben hätte.
Ja, du, aber das schreiben viele und auch viele, ja, Respekt, dass ihr es auf die Beine gestellt habt und so. Aber natürlich, wir wollen ja auch Geld mitverdienen. Um das zu tun, müssen wir allerdings mehr verkaufen als eMedia. Also die haben das schon nicht einfach so aufgegeben. Aber ich denke, das geht. Also zum Beispiel eMedia war immer zu geizig, eine Webseite zu machen, eine eigene. Das musst du dir mal vorstellen, du machst 2023 ein Magazin, es gibt gar keine Webseite dafür. Bei uns gibt's eine Webseite, die Webseite wäre auch schön, kann man dann so Webmuster veröffentlichen. Bei uns gibt's eine Webseite, die heißt www.retro-gamer.de, leicht zu merken, einfach ein Minus in der Mitte drin. Und da kann man das Abo bestellen, da kann man Einzelhefte bestellen. Da gibt's aber auch zwischen den Heften, weil es bleibt ja ein Quartalsheft, das heißt immer nur alle 3 Monate, 180 Seiten. Da gibt's auch zwischen den Ausgaben Kontakt zu uns. Also einige der Autoren sind da zu finden, ich natürlich. Wir antworten noch auf Kommentare. Da gibt's neue Artikel, da gibt's Interviews. Und insoweit denke ich, schaffen wir es schon, dass wir da die Reiseflughöhe erreichen. Wir haben bereits über 3000 Abonnenten jetzt bei der Erstausgabe, da der nette eMedia Verlag uns keine Abos schenken, aber auch nicht verkaufen wollte, haben wir die alle praktisch von null wieder akquirieren müssen. Das freut mich total, dass wir so viele schon quasi haben, die uns wiedergefunden haben, die uns auch vertrauen, dass wir das, ich meine, ich bin hier eine kleine Klitsche mit 3 Leuten in Putzbrunn bei München, ich bin kein großer Verlag, dass man gesagt hat, ja, wir trauen dir zu, dass wir dir hier die 49,99 überweisen, dass du nicht mit dem Geld davon rennst oder dass du das einfach nicht hinkriegst und das in den Sand fährst. Ich darf euch aber verraten, das Heft existiert, es ist auf dem Weg schon, es wird ausgeliefert, also es hat geklappt. Und insoweit, darauf können wir aufbauen. Jetzt bin ich echt gespannt, wie viel am Kiosk sich verkaufen werden. Ich hoffe, dass wir da keine Bruchlandung erleben, aber ich denke eigentlich nicht. Es ist ein gutes Heft und ja, Retro-Games, das ist auch was, das weckt bei vielen so, ja, so Gefühle an damals, schlägt eine Note an. Für mich ist das Heft so eine Mischung aus Information tatsächlich und auch immer noch Fortbildung, gerade bei so alten Konsolentiteln und echt Nostalgie. Ich lese das unglaublich gern. Also man könnte ja meinen, ich habe ja jede Seite 3-mal angeguckt, bevor sie dann erscheint. Mich würde das Heft da nicht mehr interessieren, aber das liegt bei uns auf dem Gästeklo, das liegt bei uns ein zweites Mal im Wohnzimmer rum und wenn ich mal nichts zu tun habe, blätter ich da die 3 Monate, bis das Neue kommt, immer wieder privat und lese mir Sachen neu durch. Also viel schöner könnte ich es nicht erwischen, weil ich echt Spaß an der Sache habe.
Ja, es ist auch super so zum Snacken, also man kann auch mal schnell nehmen und mal kurz einen Artikel lesen.
Ja.
Oder auch sich gezielt was raussuchen. Was jetzt noch, glaubst du, dass es so ist, dass wir mal alle im Altersheim sitzen und PlayStation, weiß nicht, 8 vielleicht in unserem Alter, dann zocken? Weil ich denke immer so, wenn man jetzt in unserem Alter noch spielt oder allgemein, also ich bin ja großer Lego-Fan auch und kaufe mir da immer wieder Sets und auch noch bevor ich jetzt eine Tochter gehabt habe, auf die ich schieben kann, dass ich die Sets kaufe und spiele natürlich auch Games, meine Frau spielt auch, also ich habe sie da wieder ein bisschen, sie hat immer gezockt, also hat auch immer Konsolen gehabt und gespielt, jetzt durch mich wieder ein bisschen mehr. Man wird ja immer trotzdem ein bisschen belächelt von Gleichaltrigen, die jetzt nicht in dieser Welt sind. Es ist schon viel gesellschaftsfähig, aber trotzdem ist so, hey, wenn ich jetzt sage, ich freue mich jetzt wieder mal zocken am Abend, dann aha, okay. Aber ich sage halt, mein Vater hat halt seine Modelleisenbahn im Keller stehen und mein Schwiegervater. Und ich denke halt, das ist so ein bisschen unser Modelleisenbahn.
Ja. Definitiv. Also wenn du es gesagt hättest, dass du mit He-Man Actionfiguren spielst, also nicht mit deiner Tochter, sondern zum eigenen Vergnügen, dann hätte ich vielleicht schon gedacht, naja, mit dem willst du dich nicht treffen auf dem Bier, aber weil es gibt Grenzen, finde ich. Aber oder mit den alten Star Wars, wobei die hatten eine bessere Qualität, die Star Wars Actionfiguren.
Also
die alten wohlgemerkt, ja.
Nicht die Gummibänder gerissen wie bei den He-Man-Figuren.
Ja, das ist halt billigster Plastikschrotter, um Gottes Willen. Aber Skeletor, oder?
Genau, ja.
Aber trotzdem habe ich mir sie gewünscht und meine Eltern haben sie mir nicht gekauft, weil es einfach ein Scheiß ist. Aber ja, ich glaube das schon, weil das Spielen begleitet mich schon mein ganzes Leben. Ich kenne schon auch die Leute, ich machte die Gamers Global und wenn da Leute ihr Abo kündigen, wir haben auch so ein Premium und darüber finanzieren wir uns bei Gamers Global weitestgehend. Und wenn jemand kündigt und mir mitteilt, warum, dann schreibt er fast immer, er spielt nicht mehr so viel. Also es wird schon weniger, aber also ich glaube nicht, dass es bei mir weniger wird. Ich spiele so gerne, ich spiele immer noch in meiner Freizeit, wenn ich denn mal habe, ich habe es ja gerade gesagt, gerade ist es Battletech Extended. Ich spiele so viel auch beruflich, ich muss mich nicht dazu zwingen. Ich glaube A, dass ich sehr lange, solange ich kann, arbeiten werde, weil, also Reichtümer häuft man jetzt nicht an als Kleinstverleger und als Spielejournalist, das muss ich auch mal sagen. Und gleichzeitig ist ja auch eine Arbeit, die du lange machen kannst. Wir bauen ja keine Häuser oder montieren irgendwas oder so, wo irgendwann der Rücken nicht mehr mitmacht. Und B, also ich würde mich ja selbst verleugnen, wenn ich jetzt irgendwann sagen würde, jetzt sind mir die Spiele irgendwie zu kindisch oder irgendwas. Also so viel Selbstbewusstsein habe ich dann schon. Und so in unserem Freundeskreis, also da spielen nur ganz wenige. Und vielleicht lächeln die insgeheim schon ein bisschen über meinen Job, aber auf der anderen Seite kennen sie mich ja als einen normalen Menschen, mit dem man normal reden kann. Und bei mir sind es halt die Spiele und jemand anderes hat halt eine Werbeagentur. Ja, so what? Vielleicht ist mein Job der spaßigere, ehrlich gesagt.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe zwar Werbeagentur auch, aber deiner ist sicher spaßiger.
Ich habe mich da versprochen, als das Beispiel, das ich nehmen wollte. Ja, genau.
Metzger.
Ja. Oh, nichts gegen Metzger. Ich habe eine Hochachtung vor allen wirklich Berufen, die was Sinnvolles machen und nicht so was Überflüssiges wie ich.
Ja, wie gesagt, wir werden wahrscheinlich bei der Zombie-Apokalypse die was ganz vorne weggeschickt werden.
Ja, uns braucht man leider. Wobei, Moment, meine Spezialität sind die Strategiespiele, das will ich hier mal sagen.
Achso, ja, stimmt.
Solange sich die Zombies rundenweise bewegen, werde ich bestimmt dann der Abwehrgeneral in der Nachbarschaft. Alles andere allerdings muss ich dazu stimmen. Ja, da habe ich wenig praktische Anwendungsfälle.
Wie im deutschsprachigen Raum, ich habe auch sehr gern Wirtschaftssimulationen gespielt.
Du
Transport Tycoon und Co. Also vielleicht habe ich da auch meinen.
Du darfst dann Plätzchen. Genau die ja, Vorräteverteilung koordinieren.
Aber ihr als Fallout-Aficionado.
Ja,
wir sind ganz vorne dabei.
Ja, genau. Die mit der großen Gosch, die werden vorangeschickt.
Jörg, eine Frage: Hast du dir bei den aktuellen Real-Time-Strategy-Games was angeschaut? Weil ja, Stormgate ist ja gerade aktuell.
Ja, aber die spielbar. Machen mich gar nicht mehr an. Also
ist vorbei,
Stormgate.
Oder?
Ja, ich finde auch, das fing schon vor Jahren an, so mit Grey Goo oder auch letzten Endes StarCraft 2. Also so Story-Modus StarCraft 2 und so, klar. Aber ich finde, dass die eigentlichen Echtzeit-Strategiespiele ihre Zeit gehabt haben. Und das haben auch die Programmierer gemerkt. Und seitdem bauen sie Spiele, die schon sofort E-Sport mitdenken. Und das ist mir zu hektisch und zu kompetitiv. Das war eigentlich gar nicht das, was mir so an RTS früher Spaß gemacht hat. Mir hat an Command & Conquer und Age of Empires und wie sie alle hießen, hat mir Spaß gemacht. Eigentlich dieses Papierstein-Schere gegen Computer, schon auch mal gegen einen Kumpel, aber so in diesem Kampagnenzusammenhang. Und das machen die heutzutage nicht mehr so gut, finde ich. Oder mal blöd gesagt, die sind immer zu schwer geworden, zu komplex.
Das Thema E-Sports ist ja auch vielleicht da noch zum Schluss eine kurze Meinung von dir. Das Thema E-Sports ist ja ganz groß. Ist das für die?
Na, überhaupt nicht. Also lustigerweise, wir haben vor vielen, vielen Jahren, das kam jetzt gar nicht so sehr von mir, sondern glaube ich von der Petra Schmitz und solchen Leuten im GameStar-Team, wir haben so Clan-Turniere, haben wir es damals genannt, veranstaltet. Das war im Prinzip die Vorwegnahme vom E-Sports. Da hatten wir halt bei GameStar die, sag ich mal, technischen und auch Reichweitenmöglichkeiten, das zu machen. Und ich glaube, wenn wir damals irgendwann gesagt hätten, wir lassen es dieses blöde Heft und machen nur noch E-Sports, dann würde ich euch heute meine Ferraris für ein paar Wochen jeweils ausleihen, gerne, weil ich nichts damit anfangen könnte. Aber mich interessiert es überhaupt nicht. Ich war auch übrigens noch nie geldgetrieben. Also es gibt ja Leute, die gucken halt immer, wo kommen sie am besten auch voran und so. Das hat mich noch nie interessiert. Und nee, E-Sport interessiert mich nicht. Also manchmal gibt es natürlich Auswüchse, die ich interessant finde. Oder mein Interview oder so. Aber das ist, ich finde, es ist ein ganz eigenes Genre. Das hat mit diesen Spielen, wie ich sie mag, wisst ihr, mit diesen, ja, sag ich mal, muss gar nicht Vollpreis sein, aber mit Spielen, wo du für ein Spiel zahlst und dann spielst du es, hat das genauso wenig zu tun wie diese ganzen Free-to-Play-Spiele, die ganz anders funktionieren. Und Ich finde, mit AAA, mit A, mit Indie, mit Retro, mit Remaster, du hast schon bei den in Anführungszeichen normalen Spielen so viel Auswahl, da muss ich mich nicht noch um E-Sports kümmern.
Stimmt. Das ist ein schönes Wort zum Abschluss. Dann, Andy, Markus, habt ihr noch irgendwas?
Ja, eine Sache hätte ich mir gerne noch angesprochen, und zwar der klassische Redakteur, der für ein Magazin gearbeitet hat, von dem hat man vielleicht ab und zu das Bild neben dem Artikel gesehen, und heutzutage ist er online, sage ich mal, er streamt live, er macht einen Podcast. Also der Wechsel, wie hast du den mitverfolgt, oder war das leicht für dich, so von hinter der Kamera zu vor der Kamera?
Ach, ich würde sagen, ich habe mich da relativ leicht getan, weil ich die nötige Eitelkeit und auch Eloquenz habe, um auch vor der Kamera zu bestehen. Aber ich bin natürlich überhaupt nicht so massenkompatibel, wie das nötig wäre, um heute quasi nicht ein vielleicht bekannter Redakteur zu werden, sondern ein bekannter Influencer. Also da haben wir auch schon im Spieleveteranen-Podcast-Umfeld drüber gesprochen, der Heinrich Lehnhardt und ich. Also Heinrich war für mich eine absolute Ikone, und ich durfte dann für ihn arbeiten, und heute sind wir Kollegen und so weiter, ganz toll. Aber wir denken beide nicht, dass wir es heutzutage jemals schaffen würden, nach vorne zu kommen, weil um ein erfolgreicher Streamer, Twitcher, YouTuber zu sein, da musst du schon, du kannst auch ganz komisch sein, wenn du komisch genug bist, du musst quasi so ein eigener Charakter sein, also da kommen, glaube ich, Mechanismen rein, die sonst so im Fernsehen auch gelten. Also du musst massenkompatibel sein, es muss anschlussfähig sein, deine Stimme muss angenehm sein, du darfst keinen starken Dialekt haben, solche Sachen. Ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, der super ist, der Benjamin, schreibt immer noch als Freier für Gamers Global, der wurde echt immer bei seinen YouTube-Videos dafür gehänselt, dass er halt aus dem rheinischen Sprachbereich kommt und die können kein SCH. Also das hört man als Süddeutscher zum Beispiel sofort, und ihr hört sofort, und viele, aber nicht nur, dass man es gehört hat, es gibt dann halt echt viele, gerade auf YouTube, die empfinden das als Angriff, weil der ist anders als ich, der spricht anders als ich. Und weil es diese Effekte einfach gibt, bin ich relativ sicher, dass wenn der kleine Jörg Langer heute sein Computerlinguistikstudium schmeißen würde, um nach Poing zu fahren, wo dann natürlich nicht der DMV-Verlag mit PC-Player säße, sondern, was weiß ich, irgend so ein kleiner YouTube-Kanal, der groß werden möchte, oder aus dem eigenen Wohnzimmer heraus, hätte ich das nie zu meinem Beruf machen können. Also das ist einfach eine andere Generation von Leuten. Ist auch nicht meine Art, wie man, glaube ich, eher sein muss, um heute Erfolg zu haben. Also mir liegt dieses Dramatisieren, alles scheiße oder alles toll, dieses endlose Durchkauen von Sachen, dieses Treiben der aktuellen Empörungssau durchs Dorf, das interessiert mich alles nicht. Also ich glaube, da würde ich sofort verhungern und würde einen normalen Beruf nehmen. Ich habe quasi das Glück, dass ich immer noch mit meiner Art über Spiele zu berichten so mein Gnadenbrot bekomme von Retro Gamer jetzt oder halt auch bei Gamers Global, von Leuten, die das halt noch schätzen. Aber ja, also die Musik spielt heute schon woanders. Ich rate auch, wenn ich Initiativbewerbungen habe, die eine Stelle haben wollen oder Praktikantenjob, das Erste, was ich mit denen mache, ist, dass ich ein Skype-Telefonat mache und ihnen sage, dass sie kein Geld verdienen werden und keine Aufstiegschancen haben. Und wenn sie dann noch ein zweites Mal sich melden, dann rede ich mit ihnen drüber, dass es doch gar nicht so schlimm ist und es auch Vorteile gibt natürlich bei dem Job. Außer, wie schon gesagt, reich werden tut man nicht damit.
Ja, danke für den Einblick hier.
Das war jetzt aber ein sehr düsteres Schlusswort. Darf ich nochmal sagen, wie sexy Retro-Games sind und dass alle sofort an den Kiosk rennen, oder dass mir es immer noch Spaß macht, dass wir nicht auf dieser düsteren Note aufhören müssen?
Nein, wir hören auf keinen Fall auf einer düsteren Note auf. ich bedanke mich super, recht herzlich bei dir, Jörg. Danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, wir dürfen dich wieder mal bei uns begrüßen.
Oh, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
War sehr cool, deinen Einblick und deine Gedanken zum Thema Retro-Gaming mitzunehmen und auch mit unseren Hörern zu teilen. War echt sehr, sehr cool. Wie gesagt, freut mich, dass wir uns jetzt einmal kennengelernt haben, nachdem ich dich nur aus den Heften kenne. Ist fast wie bei Harry Potter so. Nur im Buch lebend für mich. Ja. Und wünsche ganz, ganz viel Erfolg mit dem Retro Gamer.
Vielen Dank.
Auch aus Eigeninteresse.
Ja.
Das soll funktionieren. Freue mich auch, dass ihr den Weg des Printmagazins gegangen seid, weil ich finde, das ist ein Printmagazin. Also ich habe das E-Book, das E-Paper wäre für mich gar nicht, also ich hätte wahrscheinlich auch
Naja, wenn es sonst gar nichts gegeben hätte.
Ja. Genau, aber
ich bin finde ich genauso. Retro Gamer ist eigentlich, wir haben natürlich auch ein E-Paper, ich habe es just heute zum ersten Mal gesehen, ist auch gut, ein bisschen so verlinkt und so, ist schon recht nett, aber sowas musst du durchblättern, finde ich.
Genau. Ja. Werde ich dann auch machen, wenn es rauskommt, also an alle, die es noch nicht abonniert haben, holt euch noch ein Abo, rentiert sich auf jeden Fall, nicht nur, weil es günstig ist wie im Kiosk, sondern weil es einfach viel Spaß macht. Genau, ich sag danke und bin somit einmal raus und überlasse noch dem Jörg, dem Andy und dem Marco die Bühne.
Ja, ich möchte mich auch bedanken. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielleicht wieder mal sehr gerne, ja. Würde mich auch freuen. Ja, und gesagt, bei mir, von meiner Seite, ich habe gar nichts mehr zu sagen. Ich wünsche eine schöne Woche an unsere Hörerinnen und bis zum nächsten Mal.
Ja, auch von mir, danke. Entschuldigung, dass die letzte Frage so in den dunklen Bereich abgedriftet ist. Natürlich sind wir auch generell ein positiver und freudiger Podcast. Und bedanke mich, dass du Gast warst. Und ich habe eine Catchphrase, die ich manchmal am Ende sage. Ich sage sie immer, bleibt cool.
Ja, ich sage, bleibt gesund. Enti, Markus, Michael, vielen Dank. Und hoffentlich bis bald mal wieder.
Danke. Ciao.
Tschüss.
Ciao.